Ja, wir wollen weitermachen in unserer Themenreihe. Wie ihr wisst, behandeln wir gerade die Gleichnisse aus den Evangelien. Und genauso wollen wir auch heute daran anknüpfen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor 4 Wochen hatten wir das Gleichnis vom wartenden Knecht. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus uns wichtig macht, mit welcher Haltung wir sein Wiederkommen erwarten sollen. Jesus macht uns deutlich, dass wir bereit sein sollen, dass wir uns nicht an diese Welt klammern sollen, sondern dass wir mit diesem Blick auf die Ewigkeit leben sollen. Und gewissermaßen knüpft das heutige Gleichnis genau an dieser Stelle an. Genau hier knüpft dieses Gleichnis thematisch an und so führt Jesus diesen Gedanken weiter aus. Einige Kapitel später natürlich, und zwar befindet sich unser Gleichnis in Lukas Kapitel 18, ab Vers 1. Und in diesem Gleichnis geht es um anhaltendes Gebet, es geht um hartnäckiges Gebet. Es geht um ernstes Gebet und zwar in erster Linie im Hinblick auf Zeiten der Not. In erster Linie im Hinblick auf Zeiten von Ungerechtigkeit und speziell auch im Kontext dieses Textes in der Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn. So lasst uns einmal diesen Text lesen aus Lukas Kapitel 18 ab Vers 1. Durch folgendes Gleichnis machte er, also Jesus, ihnen deutlich, dass sie immer beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er, der achtete weder Gott noch die Menschen. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und ihn aufforderte, ihr zum Recht gegen jemanden zu verhelfen, der ihr Unrecht getan hatte. Und lange Zeit wollte dieser Richter nichts, doch schließlich sagte er sich, ich mache mir zwar nichts aus Gott und was die Menschen denken, ist mir egal. Doch diese aufdringliche Witwe wird mir lästig. Ich muss ihr zum Recht verhelfen, sonst schlägt sie mir am Ende noch ins Gesicht. Der Herr fuhr fort, habt ihr gehört, was dieser Richter sagt, dem es ja nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Eine ziemlich eigenartige Geschichte vielleicht, würden wir sagen. Ich bin mir sicher, der ein oder andere kennt diese Geschichte vielleicht nicht mal. Es ist ein ziemlich unbedeutendes Gleichnis, wie die meisten sagen würden. Die Frage ist, was kann uns ein Korrupter, was kann uns ein gleichgültiger Richter darüber lehren, wie Gott sich Gebete vorstellt? Oder was kann uns auch eine alte, eine lästige Frau darüber lehren oder uns ein Vorbild sein für den Glauben? Oder ein Vorbild dafür, wie wir beten sollen? Genau das wollen wir uns heute anschauen. Und so steht zu Beginn unseres Textes eine Sache ganz offensichtlich fest. Eine Sache steht fest, und zwar das Ziel dieses Gleichnisses. Das macht Jesus selber deutlich. Wir brauchen darüber nicht spekulieren, was wir durch dieses Gleichnis verstehen sollen. Das steht hier geschrieben im Vers 1. Die Absicht steht, dieses Gleichnis dient dazu, damit sie immer beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Es geht um anhaltendes Gebet. Es geht um Beharrlichkeit, es geht um Ausdauer in Bezug auf unsere Bitten, die wir vor Gott bringen. Das ist das Thema. Es geht darum, was du und ich von Gott erwarten und wie sich genau das auch zeigt, in dem, wie wir die Antwort von Gott erwarten. Sich genau das zeigt, ob wir im erstbesten Moment eine Antwort von Gott erhalten oder ob Gott mit dieser Antwort vielleicht wartet. Ich denke, viele Menschen würden diesen Bibeltext folgendermaßen auslegen und sagen, hey, wenn du nur lange genug meckerst, wenn du nur lange genug dich darüber beschwerst, dann gibt dein Gegenüber schließlich irgendwann nach. Das ist die Lehre aus diesem Text, würden vielleicht manche Menschen sagen. Deshalb poche auf dein Recht, bestehe darauf, rücke keinen Zentimeter davon ab. Und wenn du meinst, dass dir eine Sache zusteht, dann sei beharrlich, halte daran fest. Egal was kommt, irgendwann wird dein Gegenüber nachgeben. Ich hoffe, dass wir im Laufe des Abends sehen und verstehen, dass das eben nicht die Aussage dieses Textes ist, die Jesus sich dachte, und dass das auch nicht die Art und Weise ist, wie wir beten sollen. Wenn wir diesen Text lesen, dann kommt uns vielleicht ein Bild in den Kopf, ein Gedanke oder eine Situation. Ich denke, viele von euch kennen Glücksspielautomaten. Es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, so ein Glücksspielautomat, wie er in einer Spielehalle steht, ja. Man schmeißt eine Münze rein und man zieht an diesem komischen Hebel und dann drehen sich die Räder und die Mechanik. Und mit ganz viel Glück sieht man dann, dass dreimal dasselbe Symbol auf diesen Rädchen erscheint. Und dann hast du im besten Fall gewonnen. Du gehst mit ganz viel Geld nach Hause, irgendwie so funktioniert es. Vielleicht wisst ihr das besser als ich. Aber ich denke, diese Automaten kennen wir, haben wir schon oft gesehen. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn man so abends, wenn es schon dunkel ist, schon spät ist, an so einer Spielehalle vorbeiläuft oder an einem Lokal, wo viele von diesen Glücksspielautomaten stehen, dann sieht man die Leute davor sitzen. Man sieht sie, wie sie eine Münze nach der anderen in diesen Automaten werfen und stundenlang damit verbringen. Ganz nach dem Motto, hey, wenn es nicht klappt, wenn ich nicht gewinne, nächste Münze rein. Nächste Münze rein. Immer so weiter. Wenn du nicht das rausbekommst, was du dir wünschst, was du dir erhofft hast, dann hast du eben nicht genug Münzen eingeworfen. Ganz klar. Bleib dran und wirf weiter fleißig deine Münzen ein und irgendwann zahlt es sich aus. Irgendwann wendet sich dein Glück und du kannst als Gewinner nach Hause gehen. Das denken wir manchmal über die Art und Weise, wie wir beständig beten sollen. Vielleicht ein noch treffenderes Bild. Stellt euch vor, ein kleines Kind geht mit seiner Mutter in den Einkaufsladen. Und sie erledigen den Wocheneinkauf und sie sammeln sich alle Dinge zusammen und gehen mit diesem vollen Einkaufswagen in Richtung Kasse. Und wie es oft so ist, sieht dieses Kind dann an der Kasse dieses Überraschungsei. Und dieses Kind möchte unbedingt dieses Überraschungsei. Die Mutter sagt nein. Und so tun Kinder meistens Folgendes, sie fangen einfach an, laut zu schreien. Sie fangen an, laut zu heulen und sie wissen ganz genau, wenn sie nur möglichst viel Aufmerksamkeit auf diese Situation ziehen, dann lenkt die Mutter irgendwann ein, dann ist die Situation peinlich genug und irgendwann bekommen sie das, was sie wollen. Ich denke, das kennen wir, haben wir bestimmt schon oft erlebt, auch im Einkaufsladen. Und vielleicht bekommen wir manchmal genau diese Sichtweise über das Gebet. Dass wir all unsere egoistischen Wünsche, alle Ziele, die wir haben, in Erfüllung gehen, wenn wir nur anhalten, wenn wir nur lange und konsequent genug beten. Nur nicht aufgeben, immer dranbleiben. Nur nicht abbringen lassen von dem, was uns unserer Meinung nach zusteht. Ich denke, das wäre ja eine ziemlich vorschnelle Interpretation von dem, was Jesus uns hier sagen möchte. Gebet ist eben kein Glücksspielautomat. Gebet ist tatsächlich etwas viel Besseres. Das wollen wir uns jetzt auch nach und nach anschauen. Aber zunächst einmal, worum geht es hier in diesem Gleichnis? Lass uns noch einmal genauer reinschauen und verstehen, welche Situation Jesus hier beschreibt. Jesus spricht von einer Stadt, in der ein Richter lebt. Diesem Richter war es völlig egal, was andere Menschen und vor allem auch was Gott über ihn dachten. Wir lesen ja auch gar nicht, um welche Stadt es sich handelt, weil dieses Detail eigentlich völlig egal ist. Es war zumindest kein kleines Dorf, denn diese Stadt hatte einen Richter. Und dieser Richter hatte Entscheidungsgewalt über sämtliche Rechtsfälle innerhalb dieser Stadt. Wie wir lesen, urteilte dieser Richter eben nicht nach Recht und Ordnung, sondern er entschied einfach zu seinem eigenen Vorteil. Er war also ein korrupter, ein kaltherziger Richter, nahezu bösartig, wie er uns hier in den ersten Versen beschrieben wird. Also eigentlich können wir sagen, genau das Gegenteil von dem, wofür ein Richter ja eigentlich steht, oder? Völlig den Beruf verfehlt quasi. Für uns vielleicht völlig unvorstellbar, weil wir es gewohnt sind, dass eigentlich doch immer im Sinne der Gerechtigkeit entschieden wird. Dass immer im Sinne der Gerechtigkeit geurteilt wird. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten von euch schon mal vor Gericht standen. Aber stell dir mal Folgendes vor, du bist heute Abend auf dem Heimweg und du fährst mit deinem Auto nach Hause. Wenn du kein Auto hast, dann stell es dir einfach nur kurz mal vor, du hast ein Auto und einen Führerschein und du fährst damit nach Hause und du stehst vor der nächsten Ampel hier. Du wartest, weil die Ampel rot ist und plötzlich kommt ein anderer Autofahrer und er fährt dir voll hinten rein. Und dein Auto ist absolut demoliert, ist eine riesen Delle drin und dieser Autofahrer steigt aus und er sieht seinen Fehler gar nicht ein. Ich denke, viele von uns würden sagen, hey, wenn es in der Situation zu einem Gerichtsprozess kommt, dann würdet ihr doch mit ziemlich großer Sicherheit Recht bekommen, oder nicht? Ihr seid ja unschuldig. Wir gehen davon aus, dass im Sinne von Recht und Ordnung entschieden wird, insbesondere vor Gericht, dass zu unseren Gunsten entschieden wird, weil wir unschuldig sind, oder? Wir haben ein funktionierendes Rechtssystem, das wissen wir. Und unter einem korrupten Richter können wir uns wahrscheinlich gar nicht viel darunter vorstellen, weil wir sowas nie erlebt haben. Aber zur damaligen Zeit sah es völlig anders aus. In Israel gab es, wie wir wissen, viele verschiedene Gerichtsämter. Es gab viele verschiedene Richter und ganz oben über diesen Richtern stand der oberste Gerichtshof der Juden. Bestehend aus den religiösesten Oberhäuptern des Landes und sie richteten doch immer haargenau, genau auf Grundlage von Gottes Gesetz, oder? Immer im Sinne der Gerechtigkeit. Ja, nicht wirklich. Wenn wir uns beispielsweise den Gerichtsprozess von Jesus anschauen, was sehen wir da? Falsche Zeugen, unzulässige Beweise, ein Gerichtsbeschluss rein aus Rache. Ja, die Pharisäer, sie wollten Blut sehen. Ein riesiges Unrecht, das zum Himmel schreit. Das war ein Richter damals. Nicht nur das, neben dem obersten Gerichtshof gab es auch römische Statthalter. Es gab Statthalter eingesetzt vom römischen Kaiser und sie haben nach eigenem Ermessen geurteilt. Sie wurden beeinflusst von der Meinung des Volkes, sie wurden geführt von der Brutalität der Römer damals und sie hatten völlige Entscheidungsgewalt über jede Art von Rechtsfragen. Das trifft ziemlich genau auf das zu, was wir auch in unserem Text lesen, dass sie nämlich weder Gott noch Menschen fürchteten. Sie waren gnadenlos. Ich denke, genau das war zur damaligen Zeit vor allem das prägende Bild eines Richters. Korruption, Ungerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit, verdrehte Moral, das war mehr oder weniger Alltag für die Menschen damals. Deswegen wussten sie genau, wovon Jesus hier sprach. Es war ihnen ja mehr oder weniger eine bekannte Situation. Vielleicht haben sie es sogar schon selbst erlebt, dieses Unrecht. Das ist die erste Person, die beschrieben wird, der ungerechte Richter. Die zweite Person, von der wir lesen, ist eine Witwe, eine arme Witwe, wovon wir ausgehen können. Und diese Frau, sie hat ganz offensichtlich Ungerechtigkeiten in irgendeiner Art und Weise erfahren. Wie genau, wissen wir auch nicht. Und wer ihr dieses Unrecht angetan hat, steht auch nicht im Text. Aber es spielt auch keine Rolle für die Bedeutung dieses Gleichnisses. Es geht in erster Linie vielmehr um die gesellschaftliche Stellung dieser Frau. Wir lesen, dass es eine Witwe war. Die Frage stellt sich, warum ist es so wichtig für diesen Text? Und zum einen sagt es aus, dass sie eine Frau war und sie hatte dadurch schon mal kein Stimmrecht. Sie hatte dadurch schon mal nicht mal das Recht, für ihre eigene Gerechtigkeit einzustehen. Sie hatte auch keinen Mann, der in diesem Fall vor Gericht ihren Rechtsstreit vertreten konnte. Dadurch war sie gewissermaßen gezwungen, selbst für Gerechtigkeit zu kämpfen. Wir könnten sagen, sie war völlig hilflos in der Hinsicht. Ganz offensichtlich konnte sie sich nicht mal selbst gegen diese Ungerechtigkeit wehren, sonst hätte sie es wohl getan und wäre erst gar nicht zu diesem Richter gekommen. Und darüber hinaus können wir davon ausgehen, dass sie auch finanziell hilflos war. Denn zur damaligen Zeit war es völlig normal, dass der Mann für den Unterhalt gesorgt hat. Da ihr Mann gestorben war, war sie wohl auch in finanziellen Schwierigkeiten und sie konnte nicht mal diesen korrupten Richter bestechen, um irgendwie an ihr Recht zu kommen. Diese Witwe war in jeglicher Hinsicht völlig hilflos. Sie war auf die Hilfe von außen angewiesen. So sehen wir in diesem Text, dass sie nichts anderes tun konnte, als immer und immer wieder zu diesem Richter zu kommen und einfach nur zu betteln. Zu betteln, dass er ihr zuhört, dass er ihr Gerechtigkeit verschafft. Vielleicht erkennen wir jetzt so langsam diese aussichtslose Situation, dieses aussichtslose Bestreben dieser Frau. Sie war eine arme Witwe gegen einen selbstgerechten, gegen einen korrupten Richter. Was lesen wir? Dennoch bleibt diese Frau hartnäckig. Unser Text sagt, dass sie immer und immer wieder diesen Richter aufsuchte. Dass sie jede Gelegenheit nutzte, dass er ihr irgendwie zuhörte. Der Text sagt, sie versuchte es über eine lange Zeit hinweg. Sieh, wenn der Richter morgens zum Gerichtsgebäude ging, dann stand sie da. Wenn er abends wieder nach Hause ging, dann war sie auch da. Wahrscheinlich ist sie ihm sogar nachgelaufen, um irgendwie eine Sekunde seine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sie ihm diesen Fall ausbreiten konnte. Das lief Tag für Tag, Tag ein, Tag aus. Irgendwann, sagt unser Text, hatte der Richter einfach genug. Es war ihm lästig geworden, dass diese Frau immer da war. Dass diese Frau so sehr auf ihre Gerechtigkeit bestand. Und so lesen wir hier, wie er zu sich selber spricht: Ich mache mir zwar nichts aus Gott, und was die Menschen denken, ist mir egal. Doch diese aufdringliche Witwe wird mir lästig. Ich muss ihr zum Recht verhelfen, sonst schlägt sie mir am Ende noch ins Gesicht. Es muss wohl wirklich eine ganze Weile gedauert haben, und diese Frau war wohl wirklich hartnäckig, dass dieser korrupte Richter irgendwann Angst hatte, dass sie ihm etwas antun konnte. Deshalb ließ er sich überreden, aber nicht, weil ihn sein Gewissen plagte, nicht, weil er ihr wirklich Recht schaffen wollte, sondern weil er einfach nur seine Ruhe haben wollte. Er wollte diese Frau endlich loswerden, darum ging es. So erklärt Jesus in diesem Gleichnis und richtet sich an seine Zuhörer und sagt: Hey, wenn selbst so ein Ungerechter, wenn selbst so ein korrupter Richter irgendwann auf diese hartnäckige Bitte dieser Frau reagiert, wie viel mehr ist euer himmlischer Vater bereit zu tun, wenn ihr wirklich mit aufrichtigem Herzen, wenn ihr wirklich im tiefen Glauben etwas von ihm erbittet? Jesus, er zeigt den Menschen dieses vertraute Bild eines ungerechten Richters. Und selbst für uns heute ist es nachvollziehbar, dass dieser Richter irgendwann nachgibt. Dass dieser Richter irgendwann nachgibt und sich überreden lässt, aus Frust. Die Frage, die sich hier stellt, ist: Was hat dieses Verhalten des korrupten Richters mit Gott zu tun? Mit Gott, der doch eigentlich das absolute Gegenteil verkörpert. Er ist ein gerechter Richter. Er ist quasi die Gerechtigkeit in Person. Nicht nur das, er liebt seine Kinder bedingungslos. Gott, er ist allmächtig, er hält alle Dinge in seiner Hand, er ist zu allem fähig. Die Frage ist, wie viel mehr können wir von Gott erwarten? Wie viel mehr können wir von ihm erwarten, wenn wir wirklich beständig beten? Jesus sagt: Sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wird er sie lange warten lassen? Für uns ist es nachvollziehbar. Natürlich ist es das Bestreben eines liebevollen Vaters, jede Bitte seines Kindes zu erfüllen. Jesus, er sagt es auch so deutlich in der Bergpredigt, Matthäus 7, ab Vers 7, hier sagt er: Bittet und Gott wird euch geben. Sucht und er lässt euch finden. Klopft an und er öffnet euch die Tür. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde jemand unter euch denn seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihm um ein Stück Brot bittet? Würde er ihm denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Das ist das Versprechen, das ist die Zusage, die wir haben in Bezug auf das Gebet, in Bezug auf ein ernst gemeintes Gebet. Dass Gott alles für seine Kinder tun wird, worum sie ihn bitten. Das sagt der Text. Und vielleicht kennt ihr diese Textstelle und habt schon oft drüber gelesen, und wenn ihr so langsam ins Nachdenken kommt, dann bauen sich so langsam Zweifel auf, oder nicht? Das kennen wir doch. Wir fragen uns: Hey, ist das wirklich so? Handelt Gott wirklich so? Alles, worum ich ihn bitte, wird er erhören? Genau das sagt unser Text doch. Bittet und es wird euch gegeben werden. Es steht nicht: Bittet und vielleicht wird euch Gott diese Dinge geben. Nein, es ist eine feste Zusage, unmissverständlich. Also ich denke, viele von uns hier in diesem Raum sind schon lange im Glauben. Ich bin mir sicher, dass die meisten auch schon für viele Dinge in ihrem Leben gebetet haben. Und ich bin mir sicher, dass auch viele genau das erlebt haben, dass Gott eben nicht jedes Gebet erhört. Vielleicht hast du mal für das Bestehen einer Prüfung gebetet und bist trotzdem durchgefallen. Vielleicht hast du mal um Genesung von deiner Krankheit gebeten und bist trotzdem krank geblieben. Vielleicht hast du um eine tiefe Freundschaft gebetet. Du fühlst dich immer noch allein. Ich bin mir sicher, dass ein jeder von uns, der eine echte Beziehung zu Christus führt, genau das schon mal erlebt hat. Genau diese Erfahrung auch mal gemacht hat. Dass Gott eben nicht jedes Gebet erhört, auch wenn es für uns augenscheinlich eine gute Bitte ist. Gute Motive, aus denen wir beten. Was passiert dann? Wir sind schnell enttäuscht. Wir sind schnell enttäuscht und wir zweifeln und wir klagen Gott vielleicht an. Wir wenden uns von ihm ab, wir zweifeln an seiner Macht, wir zweifeln an seiner Liebe. Und dennoch sagt uns der Text, er wird denen zurecht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. So lasst uns dieser Frage nachgehen, wie passt das zusammen? Lasst uns anschauen, wie wir wirklich an den Punkt kommen, dass wir voller Vertrauen zu Gott beten können. Dass wir wirklich wahre Gebetserhörung auch erleben können. Dazu wollen wir uns noch zwei Fragen anschauen, zwei Punkte. So lautet der erste Punkt oder die erste Frage, worum oder wofür betest du? Wofür betest du? Sieh, ich habe am Anfang die Situation oder dieses Beispiel genannt von der Mutter und dem Kind an der Kasse. Habt ihr schon mal im Gedanken die Situation weitergespielt, was passieren würde, wenn diese Mutter einfach bedingungslos zu jedem Wunsch des Kindes Ja sagen würde? Diesem Kind einfach jeden Wunsch erfüllen würde. Was würde passieren? Wahrscheinlich würde es folgendermaßen aussehen. Dieses Kind würde zum einen den ganzen Tag lang nur Schokolade essen. Dieses Kind würde die Schule schwänzen, niemals mehr das Zimmer aufräumen. Dieses Kind würde so viele Freunde einladen, wie es möchte. Dieses Kind würde wahrscheinlich mit Spielzeugen überhäuft werden. Und es würde all die Dinge tun, zu denen die Eltern sonst Nein sagen würden, oder? Es würde die Situation eiskalt ausnutzen. Sieh, dieses Kind, es würde vielleicht sogar in die Steckdose fassen, weil es es ja sonst nie tun darf. Es würde vielleicht die Fassade des Hauses von außen hochklettern. All diese Dinge und wir merken, die Folgen wären dramatisch. Das können wir uns vorstellen. Eltern wissen einfach besser, was gut für ihre Kinder ist, als die Kinder selbst. Kinder sehen nur den Moment, sie sehen nur den Wunsch, sie sehen nur das Verlangen. Aber die Eltern, sie sehen die negativen Folgen. Sie sehen all die Gefahren, die ein solches Verhalten mit sich bringt. So müssen uns auch wir uns fragen, wie viel mehr weiß Gott, der dein gesamtes Leben kennt, der jede einzelne Entscheidung kennt, die du getroffen hast und noch treffen wirst, der all die Folgen kennt, die damit verbunden sind. Wie viel mehr weiß er, was gut und richtig für dich ist? Wie viel mehr weiß er, was dir gut tut und was du wirklich brauchst? Wie viel mehr wird er dich vor dieser Gefahr bewahren, die du gerade gar nicht siehst, die du dich einfach hineinstürzen würdest? Gott wird uns die Dinge geben, die wir tatsächlich brauchen. Sehe Gott, er macht uns keine Vorwürfe für die Bitten, mit denen wir zu ihm kommen. Genauso wie die Mutter auch Verständnis hat mit ihrem Kind, auch wenn dieses Kind manchmal ganz sinnlose Wünsche hat, genauso ist auch Gott. Sehe, wenn wir darüber nachdenken, warum Gott unsere Bitten nicht erhört, dann hängt das in erster Linie nicht davon ab, wie sehr er uns liebt oder ob er zu diesen Dingen fähig ist, sondern vielmehr in erster Linie, ob diese Dinge nach seinem vollkommenen Ratschluss wirklich gut für uns sind. Diese Dinge uns wirklich weiterhelfen. Deshalb die Frage, für was betest du? Ich will einmal kurz den Kontext dieses Gleichnisses nochmal betrachten. Kapitel 17, hier lesen wir, Jesus spricht über die Bereitschaft zu vergeben. Jesus spricht über den Dienst. Jesus spricht über Dankbarkeit. Kapitel 18, Jesus spricht über die Endzeit. Er spricht über Standhaftigkeit in der letzten Zeit vor seiner Wiederkunft. Merken wir das Thema, merken wir den roten Faden, der sich durchzieht? Jesus, er spricht nicht über Streitigkeiten mit deinem Nachbarn, bei der du dich im Recht fühlst. Jesus spricht nicht über den Zaun, der einen halben Meter versetzt ist und du dich darüber aufregst und meinst, im Recht zu sein. Jesus spricht auch nicht über deinen Traumjob, den du immer noch nicht hast. Jesus spricht auch nicht über ein schmerzfreies und ruhiges Leben. Jesus spricht über wahre Nachfolge. So wird schnell deutlich, dass unser Fokus, unsere Ausrichtung beim Gebet völlig falsch gesetzt ist. Der Inhalt unseres Gebets sollte vielmehr darauf ausgerichtet sein, für die Dinge zu beten, von denen wir mit Gewissheit sagen können, dass sie Gottes Willen entsprechen. Das sollte in erster Linie unser Hauptanliegen sein. Dafür sollten wir im Gebet vor Gott eintreten. Es stellt sich uns die Frage, wie oft betest du für deine persönliche Heiligung? Wie oft betest du für den Kampf mit der Sünde, die dich täglich umstrickt, die du immer wieder hineinfällst? Wie oft ist das Teil deines Gebets? Oder der Wunsch nach tiefem Glauben, wie oft betest du dafür? Sieh, wenn das der Kerngedanke, wenn das der Inhalt unseres Gebets ist, dann dürfen wir mit Sicherheit wissen, dass Gott diese Gebete erhören wird, weil das genau seinem Willen entspricht. Auf der anderen Seite bedeutet es auch, wenn wir lange Zeit für eine Sache beten und Gott dieses Gebet eben nicht erhört, dann sollte uns das nicht entmutigen. Sollte uns vielmehr herausfordern, mit aufrichtigem Herzen zu prüfen, ob dieses Anliegen auch wirklich Gottes Willen entspricht. Ob es dieses Ziel verfolgt, ihm ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen. Natürlich dürfen wir für jedes Anliegen beten, auch für kleine Dinge im Alltag. Aber wenn sich dein Gebet nur um dich selbst dreht, nur um deine eigenen Wünsche, nur um deine eigenen Lebensziele, dann hast du die falsche Ausrichtung. Dann bittest du für die falschen Anliegen. Der zweite Punkt oder die zweite Frage, die wir uns anschauen wollen, lautet: Wie betest du? Wie betest du? Welche Haltung oder mit welcher Erwartung betest du? Wie wir zum Beginn schon festgestellt haben, war eigentlich genau das die Absicht, die Jesus mit diesem Gleichnis hatte. Vers 1 lesen wir, dass wir voller Glauben und ohne uns entmutigen zu lassen, beten sollen. Das ist das Ziel. Ich denke, in diesem Gleichnis wird auch ganz bewusst von einer Witwe gesprochen. Was ist das Entscheidende, was ist das erwähnenswerte Detail bei dieser Witwe? Was zeichnet sie aus, gerade in Bezug auf ihre Notsituation? Diese Witwe war sich einer Sache bewusst, und zwar ihres hilflosen Zustandes. In ihrem Leben gab es nichts, was sie hätte tun können, um sich irgendwie selbst aus dieser Situation zu helfen. Oder es zumindest zu versuchen. Es gab nichts. Das Einzige, was sie tun konnte, war immer wieder bittend, voller Erwartung, mit Nachdruck vor diesen Richter zu treten. Das war das Einzige, was sie tun konnte. Da stellt sich die Frage, wie sieht es bei uns aus? Wie gehen wir vor, wenn wir in Not sind? Wie lange braucht es, dass wir erkennen, dass wir machtlos sind, dass wir schlussendlich doch ins Gebet gehen? Wie viel Zeit vergeht, wie viele andere Lösungsansätze verfolgen wir, wie viele Bemühungen setzen wir in den Sand, bis uns irgendwann einfällt, ach ja, das Gebet, das gibt es ja auch noch. Beten könnte ich ja auch mal. Ich denke, viel zu oft ist für uns das Gebet der letzte Ausweg. Was wir daran erkennen, wir erkennen daran, wie klein unser Gottesbild ist, wie klein unser Glauben ist. Jesus selbst, er sagt in Matthäus 21, Vers 22, und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Was bedeutet es, glaubend zu beten oder im Glauben zu beten? Es bedeutet, erwartungsvoll zu bitten vor Gott, voller Zuversicht auf sein Handeln. In Erwartung, Das bedeutet es. Jakobus, er spricht in seinem Brief über genau diese Haltung, wenn wir vor Gott um Weisheit bitten. So sagt er in Jakobus 1, Vers 6, wer bitte, bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Es bedeutet eben nicht, daran zu zweifeln, wenn wir bitten. Und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, nicht zu zweifeln, voller Vertrauen zu beten? Indem wir die Person gegenüber kennen, indem wir Gott kennen, indem wir wissen, wie er ist und was seinem Willen entspricht, indem wir sein Handeln auch erfahren haben, durch das Gebet. Sehr tiefer Glaube kommt durch tiefes und regelmäßiges Gebet. Du kannst nicht ohne Zweifel beten, wenn Gott einfach nur eine Nebenrolle in deinem Leben spielt. Sieh, Gott ist nicht wie dieser Richter in diesem Gleichnis. Ungerechtigkeit ist ihm ein Greuel und es ist ihm auch nicht egal, wenn wir vor ihn kommen mit unseren Anliegen. Ganz im Gegenteil, dieses Gleichnis lehrt uns, dass Gott genau diese Hartnäckigkeit, genau diese Standhaftigkeit von uns fordert. Dass Gott genau diesen tiefen Glauben und diese Demut auch von uns sehen möchte. So lautet die abschließende Frage, ist das wirklich unsere Gebetshaltung? Ist das die Erwartung, mit der wir beten, dass Gott wirklich eingreift und dass Gott wirklich handelt? Wie schon erwähnt, geht es in dieser Passage, in dieser Textstelle, auch davor, vor diesem Gleichnis, um die Zeit kurz bevor Jesus wiederkommt. Dieses Thema der Wiederkunft Jesu überschattet auch dieses Gleichnis. Und so bedeutet es, dass wir festhalten sollen am Glauben, gerade in Zeiten der Verführung. Jesus erwarnt davor, dass viele Menschen nicht vorbereitet sein werden auf sein Wiederkommen, dass sie eben nicht am Glauben festhalten werden. Deshalb sagt unser Text, es ist auch so wichtig, dass wir wirklich beständig im Gebet verharren, dass wir hartnäckig sind, voller Glauben, festhalten, wirklich in dieser Zuversicht leben, dass Christus wiederkommt, dass er uns abholen wird. So schließt Jesus selbst dieses Gleichnis mit einer entscheidenden Frage an seine Jünger. Und er sagt, wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er wiederkommt? Die Frage gilt genauso auch an uns heute. Welchen Glauben wird Christus vorfinden, wenn er wiederkommt? Wenn er heute Abend wiederkommt? Wird er einen oberflächlichen, einen sonntagschristlichen Glauben finden? Ein Glaube, der nur zweifelnd betet? Der das Gebet nur als letzten Ausweg wahrnimmt? Oder wird er vielmehr einen tiefen, einen echten Glauben finden? Ein Glaube, der sich durch viel Anfechtung bewahrt hat, der durch viele Stunden des Gebets gewachsen ist, wird einen Glauben voller Ehrfurcht, voller Hartnäckigkeit und voller Gottvertrauen und Demut finden? Das ist die Frage. So möchte ich dieses Thema abschließen und ich hoffe, dass dieses Gleichnis uns wirklich tief im Herzen trifft und wir wirklich darüber nachdenken, wie unser Gebetsleben aussieht. Dass Gott uns überführt von falschem Stolz, von Kleinglauben. Dass wir wirklich auch ermutigt werden, vertrauensvoll zu beten. Dass wir Gottes Handeln erwarten und dass wir bereit sind für seine Wiederkunft. Und so wollen wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen zum Abschluss dieses Themas. Und jeder, der gerne beten möchte, der darf es tun. Und ich möchte dann abschließen. Danke, Vater, für diese große Gnade des Gebets. Danke dafür, dass du uns dieses Mittel an die Hand gibst, Herr. So müssen wir doch bekennen, dass wir so selten Gebrauch davon machen. So selten beten wir aus der richtigen Einstellung heraus, den richtigen Motiven. So selten fragen wir, Herr, nach deinem Willen. Und so wollen wir dich wirklich Vergebung bitten, Herr. Offenbare du dich uns, zeige uns, was du von uns möchtest. Zeige uns, wie du bist und was du auch für unser Leben geplant hast, Herr, dass wir in der richtigen Art und Weise beten. Dass wir darum beten, Herr, dass du uns für die Nachfolge vorbereitest, dass du all die Sünde wegnimmst, die uns davon abhält, dass das zum Zentrum unseres Gebetslebens wird, Herr. Segne du, Herr, auch diesen Abend, dass du groß gemacht wirst und dass wir deinen Namen lobpreisen können, Herr. Amen.